Herzlich willkommen zum Podcast von Die Immoveredelung. Hier dreht sich alles um Immobilien, Renovierung und das Verwandeln von unscheinbaren Objekten in echte Schmuckstücke. Mit unserem Experten Marcel Nietzsche tauchen wir in spannende Projekte ein und geben wertvolle Tipps rund um Sanierung und Modernisierung. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie dabei sind. Hier ist die Immoveredelung und ich begrüße recht herzlich Marcel Nietzsche. Hallo Herr Nietzsche, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo.
Wir wollen heute über reibungslose Sanierung sprechen. Und ich kann so viel verraten, im Vorgespräch hatten wir schon das eine oder andere spannende Thema, was ich auch privat da hätte beisteuern können, um Sie alle da draußen nicht zu schockieren. Klammern wir das heute mal ein bisschen aus, denn es geht auch sehr gut. Es geht darum, dass wir heute mal so diesen perfekten Bauablauf, wie man ihn meistert, skizzieren wollen. Und da freue ich mich sehr drauf und ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein. Meine erste Frage, Herr Nietzsche, wäre, wie sieht denn überhaupt ein typischer Bauablauf bei so einer, sagen wir jetzt, eine Komplettsanierung aus und vor allen Dingen, welche Gewerke sind dann auch in welcher Reihenfolge beteiligt?
Ein guter Bauablauf beginnt zunächst mal mit einer guten Planung vorab. Sprich, bevor es überhaupt losgeht, müssen schon mal einige Dinge stehen oder sind schon einige Termine im Vorfeld durchgegangen worden, wie zum Beispiel die Bemusterung von Fliesen, Bodenbeläge, Sanitärgegenstände etc. Und dann, wenn der Bauablauf oder die Sanierung im Prinzip dann beginnt, wird bei uns vorab nochmal ein Baustellentermin abgehalten, sprich alle Handwerker sind vor Ort. Es geht nochmal im Detail die Renovierung und den Umfang durch, wo was gemacht werden muss und dann geht es im Prinzip los. Klar, zunächst mal beginnt der Abbruch, das heißt alles Alte wird ausgebaut, demontiert und entsorgt. Danach geht es weiter mit der Rohinstallation von seitens Elektro, aber auch Sanitär und Heizung. Nachdem die Rohinstallation fertig ist, beginnen dann die Putzarbeiten. Sämtliche Leitungsschlitze etc. müssen wieder verspachtelt werden. Eventuelle Durchbrüche müssen wieder verschlossen werden und so weiter. Im Anschluss kann dann der Fliesenleger starten, im Bad zum Beispiel mit der Abdichtung und parallel kann dazu dann eigentlich auch schon der Maler in den Wohnräumen beginnen, zum Beispiel zum Tapezieren oder ähnliches. Und dann geht es weiter mit den Bodenbelagsarbeiten. Wenn dann soweit alles vorbereitet ist, kommt der Boden rein, die Zimmertüren werden eingebaut, sofern neue eingebaut werden. Und dann zum Schluss kommt noch die Fertigmontage, sprich die Schalter und Steckdosen von der Elektrik werden montiert, die Sanitärgegenstände werden montiert, sodass dann alles auch an seinem Platz ist. Und zum Schluss, zu guter Letzt, darf natürlich eine Bauendreinigung nicht fehlen, denn auch bei so einem Ablauf von einer Komplettsanierung, es ist zwar nachher alles neu, aber auch hier kommt einfach nochmal etwas Dreck zustande, von dem her am Schluss noch einmal die ganze Baustelle reinigen. Das ist dann wirklich der letzte Step, sodass die Wohnung dann auch komplett frisch übergeben werden kann.
Jetzt muss ich doch nochmal private Gedanken einwerfen. Ich habe ja auch eine Wohnung mal als Bauherr sozusagen, ich setze das in Anführungszeichen, weil absoluter Amateur und Laie, versucht in einer Komplettsanierung zu beaufsichtigen und dabei ist mir eine Sache aufgefallen und das haben wir falsch gemacht im Vergleich zu dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben und das ist die Reihenfolge. Der Grundgedanke ist ja, glaube ich, logisch zu sagen, zuerst Abbruch und ganz am Ende die Reinigung. Andersrum wird es ja zum Beispiel keinen Sinn machen. Was uns jetzt aber beispielsweise passiert ist und ich kann mir vorstellen, dass das vielen Leuten da draußen passiert, dass der grundsätzliche Plan, der funktioniert, der macht Sinn und was dann passiert ist, dann sagt Elektro- oder Sanitärgewerk, geht doch nicht. Wir kommen erst in 10 Tagen oder ist krank oder was weiß ich. Ne? Und dann diesen Ablauf beizubehalten. Das haben wir gar nicht hinbekommen. Das heißt, dann wurde angefangen, dann wurde da gereinigt, da wurde noch irgendwie gehämmert, so gefühlt, ne, und da ein Rohr raus. Dann stand auf einmal der Sanitärmann da, aber konnte noch gar nichts machen. Der Fliesenmann musste auf einmal warten, den mussten wir verschieben und so weiter. Heilloses Chaos bei uns. Führt mich zu der Frage, warum ist denn so eine Koordination dann auch wichtig? Das beantworte ich mir selber, habe ich nämlich selbst gemerkt, aber wie mache ich das und wie entscheidend ist das auch letzten Endes für einen Erfolg?
Klar, zwischen den einzelnen Schritten jetzt so in der Theorie hört sich das natürlich super simpel an, ne? Erst der Abbruch, die Rohinstallation, dann die neuen Bodenbeläge, Wandbeläge und so weiter rein und dann zum Schluss die Reinigung, klar, aber man muss sagen, dass sich diese einzelnen Gewerke oder Arbeitsschritte nochmal in viele einzelne Schritte unterteilt. Das ist jetzt nur ganz grob gesprochen, welche Arbeiten anstehen. Das geht natürlich noch viel weiter ins Detail. Also wenn ich sage, der Maler tapeziert dann und guckt, dass er die Wände und Decken fertig kriegt, da steckt ja noch viel mehr dahinter. Also er muss tapezieren, er muss das Ganze dann auch irgendwann streichen, möglicherweise müssen noch Heizkörper lackiert werden, es müssen eventuell noch Fenster lackiert werden. Also hier kommen noch viele weitere Arbeitsschritte hinzu. Und wenn dann zum Beispiel der Bodenleger ruft und sagt, du, jetzt muss ich aber hier meine Ausgleichsmasse einbringen, dann kann man natürlich auf dem Boden nicht laufen. Das heißt, da ist er schon mal dann gehandicapt oder kann in der Zeit nicht in die Wohnung. Sprich, er hat einen Verzug, er muss dann einen Tag abwarten. Da kommt es immer wieder zu unterschiedlichen Überschneidungen in den einzelnen Gewerken. Das haben wir jetzt vorhin in dem typischen Bauablauf nicht so angesprochen, beziehungsweise sind hier nicht so detailliert in die Tiefe gegangen, aber da kommt es natürlich schon zu einigen Überschneidungen. Ja. Es ist möglich, dass mehrere Gewerke parallel in einer Wohnung arbeiten können, aber es kommt auch zu diversen Überschneidungen, wo das Folgegewerk auf den vorherigen Handwerker angewiesen ist und warten muss, bis der komplett fertig ist. Und das setzt natürlich wieder eine sorgfältige Planung voraus, schon im Vorfeld zu wissen, welche Schritte müssen wann erledigt werden und ist davon ein anderer Handwerker betroffen, damit er seine Arbeit überhaupt weiter ausführen kann. Und da geht es natürlich dann darum, auch ein bisschen vorausschauend zu denken, zu planen, dass man dann nicht irgendwann in der Wohnung steht und denkt, okay, jetzt geht hier gar nichts mehr voran, ich rufe mal geschwind den Handwerker an, wann geht es da weiter? Der hat dann natürlich auch eine gewisse Vorlaufzeit, weil er es nicht sofort eingeplant hat. Und deswegen ist hier wirklich das Stichwort, viel im Vorfeld schon zu planen, zu organisieren, damit es dann eben zu einem reibungslosen Bauablauf kommt, wie man das in der Theorie dann plant. Und wenn man es so macht, dann hat man im Endeffekt auch keine Probleme mit einem reibungslosen Bauablauf.
Wenn ich jetzt eine professionelle Bauleitung habe, dann ist ja ein Riesenmehrwert diese Kommunikation zwischen Bauherr und Handwerkern und die vor allem auch leichter zu gestalten. Wie gesagt, ich habe es ja aus eigener Erfahrung, wie ich Ihnen schon erzählt habe, mitbekommen, wie diese Kommunikation einfach nicht gepasst hat zwischen mir und den Handwerkern. Wie kann denn eine professionelle Bauleitung diese Kommunikation erleichtern?
Eine professionelle Bauleitung ist, sage ich jetzt mal, für beide Seiten gleichermaßen da und vertritt sowohl auf der einen Seite die Interessen, sage ich jetzt mal, von dem Bauherrn, sprich, wie soll die Sanierung umgesetzt werden und zu welchen Bedingungen. Und auf der anderen Seite aber auch für die Handwerker, denn auch die Handwerker haben während einem Bauablauf vielleicht nochmal Rückfragen, Details, die zu klären sind und so weiter und so fort. Und da ist dann einfach eine professionelle Bauleitung zwischen den Stühlen und kann unkompliziert und einfach demjenigen, der jetzt gerade Infos braucht, diese zuspielen, sodass die dann weiterarbeiten können. Das habe ich zum Beispiel an einem Beispiel erst vor kurzem selber erlebt. Da sind wir dann hinzugezogen worden, um eben die Bauleitung zu übernehmen. Davor war die Situation so, dass der Bauherr direkt mit den Handwerkern auf der Baustelle kommuniziert hat. Es hat mal besser, mal schlechter geklappt, würde ich jetzt mal behaupten. Die Handwerker waren irgendwann genervt, die haben auf Antworten gewartet. Der Bauherr konnte aber dann nicht sofort eine Antwort liefern oder war sich noch unschlüssig und so weiter. Dann wurden teilweise die Arbeitsschritte doppelt oder teilweise sogar auch dreifach ausgeführt. Und da sind dann auch irgendwann die Handwerker frustriert, wenn sie nicht so richtig einen Plan haben, den sie umsetzen sollen. Und da ist es natürlich dann von Vorteil, wenn eine professionelle Bauleitung mit dabei ist, die dann auf der Seite vom Bauherrn schon ein paar Fragen klären kann, die in naher Zukunft dann kommen werden, wo der Handwerker wieder Angaben braucht, weil es im Vorfeld vielleicht noch nicht besprochen wurde bis ins Detail. Da kann er dann schon mal vorausschauend mit dem Bauherrn sprechen und dann die Infos auf der anderen Seite wieder an die Handwerker weitergeben, sodass die dann auch reibungslos nacheinander wegarbeiten können.
Bei meiner nächsten Frage werde ich mal im Nachgang erzählen, was alles bei mir auch genauso passiert ist. Und zwar würde ich gerne wissen, welche Herausforderungen ergeben sich denn, wenn man den Bauablauf selbst organisiert und vor allem auch, wie viel Zeit muss man dafür einplanen? Wie gesagt, ich habe es erlebt, nicht im Positiven. Ich bin super gespannt, wie viele Dinge Sie aufzählen können, die bei mir passiert sind.
Herausforderungen, wenn ich einen Bauablauf selbst organisiere, können sich natürlich einige geben. Es kann zu Rückfragen von den Handwerkern kommen, wo ich dann eine adäquate Lösung oder Antwort für die Handwerker parat haben sollte im besten Fall. Es können unerwartete Dinge passieren, wo die Handwerker dann auch eine Rückmeldung brauchen. Da sollte ich auch drauf reagieren können. Dann ist es natürlich so, die Arbeiten, die ausgeführt wurden, sollte ich auch irgendwie in irgendeiner Form bewerten oder beurteilen können, sind die Leistungen fachgerecht ausgeführt worden? Ja. Das ist eine Frage, die man sich vielleicht auch vorab stellen sollte, bevor ich dann nachher in der Zwickmühle bin und dann die Arbeit vielleicht einfach nur so hinnehme, damit ich zu einem Ende komme. Wie viel Zeit man dafür einplanen sollte, ist so generell über den Daumen gepeilt schwierig zu sagen. Das kann je nach Vorhaben schon allein variieren. Ist es eine größere, ist es eine kleinere Maßnahme? Wie viele Handwerker sind beteiligt? Wie viele Gewerke muss ich denn letztendlich koordinieren? Das kann mehr Zeit oder auch weniger Zeit in Anspruch nehmen. Aber wir haben da so die Erfahrung gemacht, dass es dann neben einem Vollzeitjob schon eine Herausforderung ist, das Ganze noch zu managen, denn ja, wenn ich arbeite, dann sind eigentlich die Handwerker auf der Baustelle, weil die werden jetzt auch nicht wegen mir dann eine Nachtschicht oder sonstiges einführen. Das heißt, ich bin arbeiten, die Handwerker sind auf der Baustelle, dann soll ich das Ganze aber noch parallel irgendwoher koordinieren. Meistens hat man dann die Zeit eher nach der Arbeit, da sind aber dann die Handwerker auch schon im Feierabend. Also das Ganze ist ein bisschen schwierig. Von dem her sollte man sich das vorher gut überlegen und auch eventuell freie Zeiten schaffen, dass man sagt, okay, jetzt schaffe ich es mal am Vormittag auf die Baustelle zu kommen und kann eventuell etwas später zur Arbeit gehen, damit ich hier wirklich dann auch vor Ort live dabei bin und auf Fragen direkt vor Ort mit den Handwerkern besprechen kann.
Sie haben ja wahrscheinlich an hunderten Komplettsanierungen teilgenommen oder diese durchgeführt. Wie oft kommt es denn vor, dass so ein unerwartetes Problem auftaucht, dass man vorher nicht auf dem Schirm hatte, wo keiner gedacht hat, oh Gott, da ist jetzt das und das passiert, das haben wir gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und wie gehe ich damit um?
Also ich würde behaupten, in 99% der Fälle kommt es zu unerwarteten Überraschungen. Ich kenne jetzt spontan eigentlich keine Baustelle, die so durchgelaufen ist, wie wir es vorab in der Theorie geplant haben. Manchmal sind es marginale kleine Dinge, die dann zu einer Änderung führen. Manchmal sind es auch größere Dinge, die dann auch ein größeres Ausmaß erfordern. Aber prinzipiell würde ich behaupten, dass bei 99% der Baustellen immer etwas Unerwartetes dazwischen kommt. Und da gilt es dann natürlich, flexibel darauf zu reagieren, denn ich habe irgendwo ein Zeitfenster für die Renovierung, wo ich angesetzt habe. Eventuell sind auch schon Mietverträge geschlossen worden mit einem potenziellen Nachmieter, wo dann ein fixes Datum, ein fixer Termin feststeht, wann der Nachmieter hier einzieht. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, fertig zu werden. Klar gibt es auch hier Maßnahmen oder ja, keine Maßnahmen, sondern Ereignisse, wo es dann erfordern, dass die Wohnung noch nicht zu dem vereinbarten Mietbeginn bezogen werden kann, sei es aufgrund von Wasserschäden oder sonstiges, die sich dann oft länger ziehen. Da kam es dann auch teilweise schon vor, dass das ganze Hab und Gut von den Nachmietern eingelagert werden musste. So Dinge kann man dann einfach nicht mehr verhindern. Auch so Sachen passieren. Aber prinzipiell sollte man sich auf unerwartete Dinge gefasst machen und da flexibel drauf reagieren können. Ja.
Wie kann ich denn sicherstellen, dass auch so Qualitätsstandards eingehalten werden und keine Ahnung, Baumängel beispielsweise entstehen?
Naja, die einfachste Möglichkeit ist, regelmäßig die Baustelle zu besuchen, einen regelmäßigen Baufortschritt zu dokumentieren. Dafür muss ich die ausgeführten Arbeiten aber natürlich auch in einer gewissen Form bewerten können. Also mir bringt es nichts, wenn ich auf die Baustelle komme, mir anschaue, wie weit denn die Handwerker sind, aber dann nicht bewerten kann, ja, sind wir denn hier noch im Zeitplan? Ist das alles fachgerecht ausgeführt? Das heißt, ich muss es schon auch bewerten können, um dann sagen zu können, okay, das passt an dieser Stelle oder es passt eben nicht.
Wenn ich jetzt diesen kompletten Bauablauf mir vorstelle und da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Schritte, die durchlaufen werden, was sind denn so ganz typische Stolpersteine? Also wenn ich hier jemand zuhöre, der das bald vor sich hat, eine Sanierung und möchte das versuchen, so reibungslos wie möglich hinzubekommen, was sind denn so die Klassiker, die Sie kennen, die passieren und wie kann ich die vor allem proaktiv vermeiden?
So klassische Stolpersteine für uns in der Ausführung gibt es eigentlich keine oder würde ich jetzt sagen, sind für uns nicht relevant, weil wir wissen ja, was wir tun. Es sind eher typische Fragen, die sich dann ergeben oder wo sich vielleicht der Kunde noch gar keine Gedanken darüber gemacht hat, wie zum Beispiel Anzahl und Anordnung von Steckdosen und Lichtschaltern. Ja. Und da erleben wir das dann immer wieder, dass sich der Kunde doch nochmal ein bisschen Zeit nimmt und überlegt. Auch jetzt in einem konkreten Fall haben wir das Thema mit der Beleuchtung. Reichen 2 Lampen aus oder möchte der Kunde doch eher 3? Geplant sind 2 Lampen für einen Flur, der jetzt nicht wirklich lang ist. Ich würde mal sagen 3 Meter und circa 1 Meter breit. Hier würden eigentlich 2 Lampen ausreichen, aber der Kunde überlegt, vielleicht später noch eine Garderobe zu installieren, wo es dann wieder vom Licht her etwas zu Schatten kommen kann etc. und plant dann vielleicht doch noch eine 3. Lampe an einer anderen Stelle, sodass dann, wenn die Garderobe installiert wäre, auch ein ausreichender Lichtfall vor die Garderobe ist, sodass es da nicht zu dunkel wird. Das sind eben dann so Fragen, die sich aber eher im Laufe der Sanierung ergeben, wenn wir dann auch mal Rückfragen stellen, wie viele Lichtschalter oder Steckdosen der Kunde denn braucht. Und so zieht sich das teilweise durch die Wohnung. Es gibt Details zu klären im Bad hinsichtlich der Sanitärgegenstände. Wo werden diese exakt angeordnet? Wie werden die Fliesen verlegt? Bis in welcher Höhe? Zum Beispiel ist immer so ein Klassiker, aber dann auch die Verlegerichtung von dem Bodenbelag. Hier gibt es so gesehen kein richtig oder falsch. Es gibt nur eine andere Wirkungsweise, wie zum Beispiel, ob ich die Planken eher in die Raummitte verlege, so wie der Lichteinfall ist, damit es ein bisschen großzügiger wirkt, oder ob ich die Planken quer verlege zum Raum, damit der Raum eher etwas breiter wirkt und eine bessere Tiefenwirkung bekommt. Das sind dann so Details, die sich dann noch ergeben, aber das sind jetzt für uns keine Stolpersteine im Endeffekt. Vielleicht ist es für einen Kunden ein Stolperstein, weil er sagt, oh Gott, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht und es ist vielleicht für den Kunden eine schwierige Entscheidung. für uns ist es egal, ja, ob wir den Boden links oder rechts rum verlegen, spielt für uns keine Rolle, aber für einen Kunden ist es dann schon eine wichtige Entscheidung, weil er hat den Boden ja dann nachher 20, 30 Jahre und da hat eine Aussage oder eine Entscheidung dann doch eine größere Wirkung. Ja?
Jetzt haben wir viel über Qualität gesprochen und Fehler vermeiden. Ne? Und das ist, glaube ich, einer von drei wichtigen Säulen für jemanden, der eine Wohnung sanieren möchte. Die zwei anderen sind Timing und Geld. Und wie behalte ich das denn im Überblick? Also das Budget darf mir natürlich nicht irgendwie aus dem Ruder laufen und der Zeitplan logischerweise auch nicht. Jeder Tag kann ja oder jede Woche kann ja ein Monatsausfall an Mieteinnahmen beispielsweise oder an selber Einzug verhindern. Wie schaffe ich das denn, mein Budget und Zeitplan auf Linie zu halten?
Beim Budget ist es so, ich sollte mir natürlich im Vorfeld Angebote einholen für die Renovierung. Bei uns bekommt der Kunde üblicherweise einen Festpreis, sprich er hat ein genaues Budget, mit dem er planen kann. Und sofern hier jetzt keine Sonderwünsche mehr dazukommen, dann bleibt es auch bei dem Budget für die Arbeiten, die besprochen wurden. Ein Festpreis. Das heißt, der Kunde kann hier exakt kalkulieren, was ihn die Renovierung nachher kostet. Faktor Zeit ist dann die zweite Ebene. Bei uns gibt es einen Bauzeitenplan, wo der Kunde ganz genau sieht, wann wir mit der Renovierung starten und wann wir mit der Renovierung fertig sind. Das heißt, in diesem Zeitraum, klar, kann er die Wohnung noch nicht vermieten oder selbst einziehen, selbst nutzen. Das heißt, hier hat er noch keine Mieteinnahmen und muss entweder, wenn er noch selber eine Wohnung bezieht, hier noch selber Miete bezahlen als Beispiel und hat vielleicht eine Doppelbelastung, weil er die neue Wohnung schon angemietet hat. Aber er weiß exakt, wann wir fertig sind und wann er einziehen kann, sodass er dann die Doppelbelastung, dass es auch irgendwann ein Ende hat. Ja. Oder wenn er die Wohnung vermietet, dann weiß er ganz genau, ab wann er die Wohnung vermieten kann, ab wann er Mieteinnahmen hat. Und es ist natürlich auch für ihn entscheidend, denn einen neuen Mieter findet man nicht von heute auf morgen. Oft haben dann auch die Mieter selbst noch eine Kündigungsfrist, dann hat der Mieter selbst die Doppelbelastung und muss an dieser Stelle natürlich auch kalkulieren können. Wie gesagt, bei uns gibt es einen Bauzeitenplan, da ist alles dokumentiert, da sind die einzelnen Arbeitsschritte, die einzelnen Gewerke ausgeführt, wer wann in der Wohnung was macht und wer hier Interesse hat, wie sowas aussieht, wie lang sowas vielleicht auch dauert, der darf uns gerne eine E-Mail mit dem Stichwort Bauzeitenplan schreiben und bekommt dann einen kostenlosen Musterbauzeitenplan von uns zugeschickt.
Zusammengefasst, welche Vorteile bietet es denn jetzt, wenn man ein Sanierungsunternehmen beauftragt, das dann tatsächlich auch alle Gewerke koordiniert?
Der Hauptvorteil meiner Meinung nach ist, dass ich einen zentralen, festen Ansprechpartner habe. Ich stimme mich immer nur mit einer Person ab und nicht mit 7, 8, 9 unterschiedlichen Personen, die ich dann wieder koordinieren muss. Sondern wenn ich eine Person habe, die kümmert sich um alles und koordiniert dann alles Weitere für mich. Das kann bedeuten, dass ich mir einiges an Zeit erspare, aber auch Kosten. Dann ist es so, dass ich die Qualitätskontrolle durch einen Fachmann habe, wenn ich ein Sanierungsunternehmen beauftragt, das alle Gewerke vereint, dann kann ich davon ausgehen, dass hier auch intern im Haus die Bauleitung stattfindet und dementsprechend die Qualität für mich überwacht wird. Und wenn nicht, dann bekomme ich eine Info. Und ja, in Summe würde ich sagen, es spart Zeit, Geld und vor allem Nerven, ja. Weil wir hatten es ja vorab gerade schon besprochen anhand von einem eigenen Beispiel von Ihnen. Man ärgert sich jetzt ein paar Jahre später dann doch, wenn irgendwie ein paar Mängel kommen. Und auch während einem Bauablauf, wenn nicht alles reibungslos mal läuft, ist es kein Weltuntergang. Wir sind es gewohnt, wir wissen, wie wir darauf reagieren müssen. Aber wenn man das vielleicht zum ersten Mal macht, dann kann das einen schon ein paar Nerven kosten. Ja.
Wenn jetzt hier jemand zugehört hat und sagt, ja, alles super, alles gut, verstehe ich, aber nee, kann ich selber. Kriege ich hin, kriege ich einfach hin. Was würden Sie der Person für Tipps und Ratschläge geben? Gerade, sagen wir mal, im Hinblick darauf, dass die Person ja höchstwahrscheinlich einen ganz normalen Vollzeitjob hat und das irgendwie da reinquetschen muss in die noch zur Verfügung stehende Zeit. Welche Ratschläge würden Sie geben?
Also wichtig ist es, dass man vorab gut plant, sprich exakt den Umfang der Arbeiten festlegen, die Qualitäten, die Materialien festlegen, einen Zeitplan für das Projekt definieren und die Kosten zu bestimmen, im besten Fall mit Festpreisen, dass ich hier exakt kalkulieren kann. Stichwort Zeitplan, hier ist es ratsam, einen Bauzeitenplan aufzustellen, wo die einzelnen Arbeitsschritte nochmal detailliert festgehalten werden. Vor Beginn würde ich empfehlen, einen Baustellentermin mit allen Handwerkern abzuhalten, um wirklich nochmal direkt vor dem Start die Einzelheiten durchzusprechen, sodass jeder weiß, was zu tun ist. Dann ist es natürlich wichtig, sobald die Sanierung begonnen hat, regelmäßig auf der Baustelle vorbeizuschauen, den Status zu überprüfen, mal einen Blick in den Bauzeitenplan zu werfen. Stimmt denn die aktuellen Arbeiten vor Ort mit meinem Zeitplan noch überein? Bin ich hier vielleicht im Verzug oder sind wir schon einen Schritt vor dem Bauzeitenplan? Das ist auf jeden Fall unumgänglich, damit es später nicht zu bösen Überraschungen kommt. Dann sollte ich natürlich auch überprüfen, sind die Arbeiten so ausgeführt wie besprochen? Deshalb im Vorfeld alles klar definieren und wenn etwas nicht stimmen sollte, dann sofort reagieren, damit ich noch entsprechend genug Zeit habe, hier entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können, bevor es dann nachher zu spät ist.
Herr Nitsche, mir bleibt zum Abschluss noch eine Frage. Wo waren Sie vor 5 Jahren, als ich Sie gebraucht hätte, als ich genau diese Fehler, die wir hier heute ein bisschen versucht haben, proaktiv anzusprechen, als ich die alle gemacht habe. Und jetzt sitze ich im Salat und muss diese Themen klären. Aus eigener Erfahrung kann ich also sagen, dieses Thema ist super wichtig, sich da rechtzeitig mit auseinanderzusetzen, und zwar vorher und nicht ein paar Jahre später, denn sonst kommen die Dinge halt leider hoch, wie sie bei mir hochkommen gerade, und werden wir mit Sicherheit mal in irgendeiner Sonderfolge mal drüber sprechen, was da schiefgelaufen ist. Ich sage recht herzlichen Dank, ich habe viel gelernt, fürs nächste Mal weiß ich viele Dinge besser und ich hoffe, Sie da draußen können das genauso unterstreichen, dass es im Idealfall reibungslos abläuft. Es ist natürlich immer so im Nachgang, wenn nichts Schlimmes passiert, da gibt es irgendwie keinen Applaus für, selten, ne? Also there's no glory in prevention, sagt man im Englischen, ne? Also das ist leider so, aber ich glaube, ein reibungsloser Ablauf, der im Timing ist, der im Budget ist, der ist viel, viel wert. Fragen Sie die Leute, bei denen es nicht geklappt hat. Vielen Dank, Herr Nitsche, für die spannenden Einblicke. Das letzte Wort gehört Ihnen.
Ja, ich sage vielen Dank. Viel Erfolg an alle, die selber sanieren möchten. Gerne nochmal an der Stelle der Hinweis, schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Stichwort Bauzeitenplan und dann können wir hier wenigstens mit einem Muster unterstützen und vielleicht das ein oder andere Ärgernis im Vorfeld dadurch schon beseitigen.